D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Wut, wie Medien nach dem Flugzeugabsturz sämtliche Regeln vergessen.
Streit, wenn Nutzer darüber diskutieren, wie man richtig um Opfer trauert.
Korrektheit, wie sich in Katastrophenfällen immer wieder Fakes verbreiten.
Sorge, was Facebook für die Zukunft plant und was das für die Medien bedeutet.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Sascha Lobo. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine schreibt er bei Spiegel Online, Zitat, es gibt kein richtiges oder falsches Trauern im Netz. Jede zur Schau gestellte Erschütterung, jeder schlechte Scherz, jede ernsthafte Versuch, sich nachrichtlich der Katastrophe zu nähern, hat seine Berechtigung, ebenso wie die Reaktionen darauf. Es ist eine große digitale Suchbewegung der Verzweiflung, so unbeholfen, wie der Umgang mit dem Tod eben ist.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Es war schwierig für uns, unter dem Eindruck des Flugzeugabsturzes und der Fakten von heute diese Sendung vorzubereiten, weil wir uns genauso unbeholfen fühlen und auch keine Antworten auf die vielen Fragen haben. Also versteht diese eine Stunde als das, was sie ist, ein Teil dieser Suchbewegung aus Mediensicht.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin.
Das war ein schwarzer Tag heute. Wir wissen seit heute, und ihr habt es ja auch gerade hier in den Nachrichten gehört, dass der Co-Pilot von Germanwings Flug 4U9525 möglicherweise den festen Willen hatte, die Maschine zu zerstören. So bewertet es die Staatsanwaltschaft in Frankreich. Der Mann habe den Sinkflug eingeleitet. Das habe er vorsätzlich nicht irrtümlich getan.
Das war allerdings ein dunkler Tag auch aus Sicht einiger für die Medien, die heute einer massiven Kritik ausgesetzt waren. Es ist schwierig, all das zu sortieren, was da im Gespräch ist, auch weil wir ja noch immer mitten im Geschehen sind. Aber wir wollen es heute Abend versuchen. Das tun wir unter anderem mit Jochen Wegner. Er ist Chefredakteur von Zeit Online und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Was geht Ihnen heute so durch den Kopf?
Wir sortieren stündlich und diskutieren, wie wir weiter voranschreiten. Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer so getan bei Medien, dass es so eher eine Gesetze gäbe, nach denen man sich verhält. Bei uns zumindest ist es so, wir diskutieren die in solchen Situationen auch immer neu. Und manchmal finden wir auch einen neuen Weg oder sagen, nein, der alte Weg ist der richtige Weg. Es wird sehr viel diskutiert bei uns. Ich denke, wie in vielen Häusern. Zurzeit.
Können Sie das vielleicht noch auch etwas konkreter machen? Wie sahen die letzten drei Tage in Ihrer Redaktion aus?
Man muss sich vorstellen, wenn erste Meldungen kommen, die man fast nicht glauben mag, dann gibt es für die erste Stunde sicherlich irgendeine Routine. Wir haben einen Newsdesk, der fängt dann an, das zu checken. Kann das sein? Okay, wir haben mehrere Quellen, wir melden das jetzt mal. Und dann versucht man langsam sich dem zu nähern, zu prüfen, was gibt es für verifizierbare, soweit wir das können, wir sind nicht vor Ort, eben mit mehreren Quellen verifizierbare Fakten. Und irgendwann dann gehen andere Debatten los. Wie nähern wir uns so einer Katastrophe? Bei uns war zum Beispiel stundenlang unklar, wir haben uns zuerst dagegen entschieden, eine Art Live-Blog einzurichten, weil wir noch keinen Sinn darin gesehen haben. Ein paar Stunden später, drei, vier Stunden später, haben wir dann gesagt, nein. Wir haben gemerkt, immer mehr Leute kommen auf unsere Homepage und wollen sozusagen alle 5 Minuten wissen, gibt es schon was Neues? Und dafür ist so ein Live-Blog dann ganz gut. Und gleichzeitig veröffentlichen wir morgen einen Beitrag von der Kolumnistin Alice Botha, die dann wieder sagt, sie findet das ganz fürchterlich, dass wir alle live bloggen, weil es so eine Atemlosigkeit erzeugt, die der ganzen Geschichte nicht angemessen ist. Und ich finde das wichtig, das nach außen zu tragen und nicht immer für sich zu behalten. Wir wollen uns nicht den ganzen Tag selbst reflektieren, aber manchmal sollte man es tun, um zu sagen, wir sind uns nicht sicher, uns sind keine Regeln auf Steintafeln übergeben worden. Wir versuchen uns so gut wie möglich zu verhalten zu solchen Situationen.
Sie sagten eben, da wird auch mal drüber gesprochen, eher eine Gesetze umzustoßen. Gibt es denn konkrete gegen die Sie sich diesmal entschieden haben?
Wir haben zum Beispiel im Gegensatz zu manch anderen Medien, da läuft so eine komische, meandernde Grenze in Deutschland gerade, entschlossen, den Namen des Co-Piloten zu nennen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Der wurde von der Staatsanwaltschaft genannt. Und nach allem, was wir wissen, ist das die zentrale Person, eines der schrecklichsten Unglücke, das es im Personenverkehr jemals gab. Und für uns war dann die Einschätzung, das ist jetzt schon eine Person der Zeitgeschichte, obwohl es wird ja nie ein Gerichtsverfahren geben oder so. Aber wir möchten den Namen jetzt nennen. Es macht keinen Sinn, den nicht zu nennen. Das ist eine Person, die in den Geschichtsbüchern stehen wird.
Das heißt,
und das ist zum Beispiel etwas, das muss man nicht so machen. Es gibt Kollegen, die das völlig anders sehen und auch anders gemacht haben. Wir haben uns so entschieden.
Das heißt, für Sie ist es auch in Ordnung, wenn jetzt Reporter zum Haus von dessen Eltern fahren, weil es eben der Schlüssel, schreibt Kai Diekmann heute bei Twitter, der Schlüssel zum Verständnis dieser Katastrophe sei, der Mann.
Diese Schlussfolgerung habe ich nicht verstanden, die müssten Sie mir erklären.
Ja, du musst Kai Diekmann Ihnen erklären.
Ja. Die Schlussfolgerung zu sagen, wir nennen den Namen, also fahren wir zu dem Haus, die habe ich nicht verstanden.
Nein, aber wir müssen uns diesem Mann nähern, weil er der Schlüssel eben zum Verständnis dieser Katastrophe sei.
Das ist eine weitere Debatte, die wir heute hatten. Wir sind ja sozusagen, wir versuchen tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen so zurückhaltend wie möglich zu agieren. Aber wir wollen auch die Fragen beantworten, die man sich nun stellt. Und natürlich ist eine berechtigte Frage, wer war das, was war das für ein Mensch? Und wir haben dann auch versucht, unser Investigativteam hat versucht, das, was verifizierbar vorhanden ist, zusammenzutragen, eben weil es eine Person der Zeitgeschichte geworden ist. Und eine wirklich wichtige Frage in dem Zusammenhang wird sein, hatte der Mann irgendwelche Vorerkrankungen, gibt es eine klinische Historie, die das vielleicht erklären kann? Das ist natürlich eine berechtigte Frage.
Es gibt ja viele, die jetzt auch in diesen Tagen sagen, wir wollen eigentlich erst irgendwann wissen, was zum Absturz geführt hat. Und solange wie das eben nicht feststeht, wollen wir lieber Anstand, Respekt und Ruhe und auch nur dann Sondersendungen und Eilmeldungen und Liveblogs, wenn wirklich etwas Meldenswertes geschieht. Ist vielleicht in gewisser Hinsicht verständlich, aber ist das realistisch?
Naja, in den ersten Stunden hatten wir tatsächlich so wenig Informationen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt einen Artikel auf der Homepage und den erweitern wir nach und nach mit allem, was wir wissen. Irgendwann gibt es dann so viele Mikrofortschritte zwar, aber Fortschritte. Es werden Informationen gefunden vor Ort, die ausgewertet werden und solche Dinge. Und es macht dann irgendwann keinen Sinn mehr, dass immer in einem Text zu verpacken, weil tatsächlich viele User, Leser sich melden und sagen, ist etwas passiert, seit ich das letzte Mal bei euch war? Ich kann das nicht erkennen. Und dieses Interesse finde ich auch berechtigt. Das hat wenig damit zu tun, künstliche Hektik zu erzeugen. Wir versuchen tatsächlich nur Informationen dazu zu geben, wenn wir glauben, dass das ist sozusagen ein Fortschritt im Erkenntnisprozess. Und den muss man nicht mitmachen. Wir haben sozusagen, wir bieten das an. Wir zwingen ja niemanden, diesen Live-Feed zu lesen. Es gibt darüber hinaus immer, zurzeit jedenfalls, 3, 4 Hintergrundstücke, eine Art FAQ, also mit den wichtigsten Fragen, was wir schon wissen. Und eine Geschichte, die immer erklärt, was ist der Stand der Ermittlungen. Sie müssen nicht atemlos sein. Aber es gibt viele Leute, die zum Teil Angehörige dort hatten, die sich einfach dafür interessieren, jemanden kennen. Denen wollen wir auch etwas bieten.
Sie haben jetzt gerade die Atemlosigkeit angesprochen. Wenn man jetzt schaut, wie schnell, auch wie viele Nachrichten und vielleicht auch eben Nicht-Nachrichten, Spekulationen zu lesen und zu sehen waren, haben die Medien in solchen Situationen das Schweigen und Abwarten doch in gewisser Weise verlernt?
Das glaube ich nicht. Man kann abwarten und man kann auch mal die Klappe halten und das ist auch sehr angemessen. Sie reden mit einem Online-Journalisten, wir fühlen schon die Verpflichtung, das, was wir wissen, auch aufzuschreiben oder zu senden, wie auch immer, in welchem Kanal wir gerade sind, das sehen wir schon auch.
Was ich in den vergangenen Tagen spannend zu beobachten fand, also am Dienstag gab es bei RP Online eine Klickstrecke, in der trauernde Angehörige am Düsseldorfer Flughafen zu sehen waren. Da gab es Nutzerproteste und die Rheinische Post hat diese Bilder dann rausgenommen. Heute zeigt N24 das Haus des Co-Piloten live im Fernsehen. Da gab es Nutzerproteste. Danach twittert N24, wir werden in Zukunft auf diese Bilder verzichten, nennt das einen Fehler. Das wirkt auf mich so ein bisschen wie eine fünfte Gewalt des Publikums. Also jetzt, damit beginnt die Medien zu kontrollieren. Ist der Eindruck Ist der Eindruck richtig?
Das ist ja das Großartige daran. Es ist ja nicht alles schrecklich am Internet, in dem wir nun mal arbeiten. Es gibt eben auch Reaktionen, die ich wirklich sehr gut verstehen kann. Und es gibt immer mehr Medien, die verstanden haben, dass sie darauf reagieren sollten. Und manchmal, es ist für uns als Journalisten manchmal sehr schwer zu verstehen, manchmal ist es sehr schwer zu verstehen, was ist noch okay, was ist nicht okay. Die beiden genannten Fälle, da würde ich sagen, das hätten wir ohnehin nicht gemacht. Aber manchmal schießt man übers Ziel hinaus und sei es nur eine Stunde. Und es ist sehr, sehr wichtig für uns, ein Korrektiv zu haben, nämlich unsere Leser, die dann zum Beispiel in den Kommentaren sagen, Moment mal, das ist jetzt zu befindlich, so seid ihr gar nicht, seid online, das kommt vor. Und wir dann tatsächlich sagen, ja, die haben recht, Vorsicht, wir müssen zurückhaltender sein. Und das ist Teil dieses Diskurses. Alle wollen, dass sozusagen Medien sich öffnen. Und was sie dann bekommen, ist Feedback. Und das Feedback ist natürlich nicht immer positiv. Damit versuchen wir tatsächlich umzugehen.
Sagt Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, heute Abend zu Gast bei Was mit Medien?
Das Medienmagazin.
Was mich in Wochen wie dieser zum Nachdenken bringt, wie Menschen in sozialen Netzwerken auf solche Katastrophen wie den Absturz der Germanwings-Maschine reagieren. Also meine Timeline war voll von Nutzern, die trauern. Aber es gibt auch die Fraktionen, bei denen das umschlägt, die dann plötzlich so zu Luftfahrtexperten werden, die schnellstmöglich Schuldige suchen für den Absturz und benennen, die anderen vorschreiben wollen, wie und ob sie überhaupt öffentlich zu trauern haben oder diejenigen kritisieren, die andere kritisieren. Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Und ich kenne auch den Reflex, den man in solchen Momenten hat. Also zum Beispiel ja zuletzt auch hatte ich den beim Terroranschlag auf Charlie Hebdo. Also diesen Reflex, einfach mal Facebook und Twitter zu schließen, um irgendwie zwischen diesen ganzen Fronten nicht selber wütend zu werden und diese Wut dann ja eigentlich auch noch selber laut rauszupusten und mitzumachen, um im Grunde nichts besser zu sein.
Ja, warum bleibt es eigentlich nicht bei Trauer oder Entsetzen? Das fragen wir Stefan Humer in Berlin. Er ist Mediensoziologe, beschäftigt sich mit genau solchen Fragen. Stefan, warum setzen bei solchen Ereignissen eigentlich die gefühlt immer gleichen Typen von Nutzern die immer gleichen Mechanismen in Gang?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vor allem, wenn wir sehen, dass es ja auch viele Menschen gibt, die ernsthaft versuchen zu trauern, dieses Ereignis zu bewältigen. Zum Beispiel, weil sie selber eben ja auch wissen, wie es ist, zu fliegen, unterwegs zu sein und dann auch versuchen, irgendwie mit ihrer Angst umzugehen. Aber es gibt eben auch immer die anderen, die das missbrauchen oder die dann da Trittbrettfahrer sind. Also das liegt in der Natur der Dinge. Das liegt unter anderem daran, dass es nun mal keine große Hürde ist, da mitzumachen und dass sich das auch verselbstständigt. Also man hat diesen ursprünglichen Anlass und kommt dann eigentlich auf eine Diskussion zum Beispiel destruktiv da mit anderen Leuten zu kommunizieren. Also das ist leider Teil des Ganzen.
Oder ist das, also sieht das nur aus, als würden die das missbrauchen und in Wirklichkeit ist es auch Trauer, nur die in andere Formen umschlägt?
Ja gut, das mag dann vielleicht noch in ihren Köpfen so sein, aber wenn es keiner wahrnehmen kann, ist es natürlich ein bisschen schwierig mit der öffentlichen Trauer. Also dann die Öffentlichkeit das nicht so sieht, sondern nur sieht, dass da einer jetzt irgendwie versucht, einen Shitstorm zu starten oder ähnliches. Also das muss ja schon irgendwie auch sozial adäquat sein. Und deswegen, ja, es mag sein, dass es auch vielleicht mal der ursprüngliche Reflex war oder der ursprüngliche Impuls, aber man sollte aufpassen, das sollte sich wirklich nicht verselbstständigen und in die falsche Richtung gehen.
Dann bleiben wir doch nochmal bei den Trauernden selbst. Also warum trauern wir überhaupt denn aber so öffentlich und laden beispielsweise Profilfotos wie das Schwarz-Weiß-Logo von Germanwings hoch?
Ja, das hat natürlich viel mit Selbstvergewisserung zu tun. Also ich möchte wissen, wo stehe ich, geht es den anderen genauso? Habe ich vielleicht als Einziger jetzt irgendwie die Angst, in ein Flugzeug zu steigen? Oder gibt es auch noch andere, die das so sehen? Weil man weiß ja zum Beispiel, dass das rational völlig unbegründet ist. Sowas wird sich jetzt nicht gleich identisch wiederholen, so ein Ereignis. Aber trotzdem hat man ja dieses Gefühl. Und das hilft dann einfach. Vielleicht kann man das auch im näheren Umfeld gar nicht besprechen. Die Familie möchte das vielleicht nicht klären. Und so findet man einen Weg, einen Kanal, das zu besprechen. Und das ist dann sicherlich eine gute Idee, damit umzugehen.
Einige haben gesagt, sie haben den Eindruck, dass das Trauern fast so zum Wettbewerb darum wird, wer besser und lauter trauert. Kann man das sagen?
Ja, das gibt's auch. Also das gehört eben zu diesem Gesamtangebot quasi dazu. Man findet natürlich die sich da zurücknehmen und eben sagen, okay, ob ich mich nun in ein Kondolenzbuch eintrage oder das bei Facebook mache, das ist für mich wichtig. Aber das war's dann auch. Aber dann verselbstständigt sich so eine Diskussion oder so ein Ereignis natürlich auch häufig. Und da muss man dann halt darauf achten, diese Leute auch wieder ein bisschen einzufangen.
Dann gibt's ja aber auch die Nutzer, die offenbar wissen, wie man, ich sage jetzt mal, richtig trauert oder wie man richtig berichtet, die dann also quasi direkt die wiederum kritisieren, die ihre Gedanken zu so einer Art Katastrophe posten und dann wiederum auch diejenigen kritisieren, die Kritik üben. Also das habe ich in kaum einem Fall so stark erlebt wie eigentlich in diesem.
Ja, das ist auch alles immer noch sehr experimentell. Also wir haben ja noch keine wirklichen erprobten und bewährten sozialen Standards in der Hinsicht, wie man jetzt richtig trauert oder was man da richtig oder falsch macht. Das ist häufig individuelle Interpretationssache. Und da kann natürlich dann eine Diskussion gestartet werden, ob das oder dies oder jenes jetzt adäquat oder inadäquat ist. Und das liegt einfach daran, dass wir auch bei solchen Ereignissen, zum Glück gibt es ja nicht so viele davon, natürlich einfach einen Umgang erlernen müssen. Und das kann dann eben auch zu solchen Auswüchsen führen.
Jetzt sagt man ja oft, es ist nicht das Internet, das nicht mit Katastrophen wie dieser umgehen kann, sondern eben die Menschen. Und das macht das Internet nur sichtbar. Aber wirkt das Netz jetzt, wo Trauer öffentlich wird, wir diese Regelungen noch nicht so haben, nicht auch als Katalysator?
Ja, natürlich, die niedrige Hürde verführt natürlich. Das ist ja wie bei vielen Dingen. Wenn ich es kann, dann mache ich es auch. In ganz vielen Dingen im Leben ist das ja so. Und das sieht man hier natürlich auch. Man kann eben, wie gerade schon erwähnt, mit der Diskussion dann auch völlig entgleiten. Das hat man vielleicht sogar ursprünglich gar nicht vorgehabt, aber das entwickelt sich dann eben so, weil man wenig selbst reflektieren muss, weil man so schnell Meinungen kundgeben kann und sich beteiligen kann. Und das ist natürlich eine Gefahr, ganz klar.
Ich glaube ja, viele Menschen, die empfinden Äußerungen in sozialen Netzwerken gar nicht unbedingt als öffentlich. Also rein faktisch und rein rechtlich sind sie das natürlich, aber im Verständnis der Nutzer möglicherweise eher nicht. Kann das auch ein Faktor sein?
Absolut. Das ist auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in zahlreichen Studien bewiesen worden, dass man diese Öffentlichkeit eher also nicht wirklich als Öffentlichkeit sieht, sondern man hat das Gefühl, dass das etwas nicht Öffentliches oder was besonders Abgegrenztes ist, vergisst aber eben häufig, dass es de facto und meistens ja auch de jure doch total öffentlich ist, benimmt sich aber so ein bisschen wie in einer Art virtuellem Wohnzimmer, wo man ja auch denkt, na gut, da kann jetzt nicht jeder zuhören oder zuschauen. Und das ist natürlich eines dieser Missverständnisse. Man kann rausgehen und sagen, du hast das öffentlich gesagt, und dann sagt vielleicht eine Person, nee, habe ich nicht. Das war bei Facebook, wo wir dann als Außenstehende sagen, doch, das ist ja dann öffentlich, weil die Hürde ist nahe null, sich damit einzubringen. Und die Person sieht das aber nicht so. Und das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen eine ganz große Herausforderung.
Wir holen mal Jochen Wegner dazu, Chefredakteur von Zeit Online, heute Abend auch bei uns zu Gast. Wie sind Sie mit diesen Bewegungen in der Nutzerschaft umgegangen?
Wir gehen da, muss man sagen, inzwischen fast einen Sonderweg. Bei Zeit Online haben wir eine sehr offene Kommentarkultur. Das heißt, wir haben mit wenigen Ausnahmen immer die Kommentare offen. Viele Medien wollen das gar nicht mehr, weil es sehr schwer für sie zu handeln ist. Es gibt eine Ausnahme und das sind Todesfälle. Wir haben da die Sondersituation, deswegen ist das Aktuelle auch vielleicht sehr speziell, dass erfahrungsgemäß wirklich, Entschuldigung, Irre uns überrennen, wenn jemand stirbt. Und dafür haben Sie bestimmt eine Erklärung. Wir sehen das als wirkliches erschreckendes Phänomen. Das heißt, wir haben dann sehr schnell nach der Publikation des Absturzes die Kommentare ganz ausnahmsweise gesperrt. Sonst sind die immer offen und das passiert ständig, dass Leute entgleisen, gerade in so emotionalen Ausnahmesituationen. Es gibt dann bei uns eine Handvoll Regeln, nach denen wir das moderieren. Jeder Kommentar wird gelesen und im Nachhinein löschen wir auch und sagen dann, wir haben den jetzt gelöscht aus folgenden Gründen. Löschen wir auch sehr viel. Das sind am Tag 4000 Kommentare ungefähr, die wir da bekommen. Und mit denen gehen wir tatsächlich Stück für Stück um.
Stefan Humer, ich frage mich, was diese geballte Emotions- und Infoflut psychisch so mit einem macht. Verarbeitet man Ereignisse dadurch irgendwie schneller oder langsamer?
Also für die Angehörigen ist das momentan nach meiner Meinung völlig irrelevant. Also die haben ganz andere Probleme und die werden da in vielleicht ein paar Monaten, vielleicht sogar erst in ein paar Jahren eventuell darauf zugreifen und sagen, okay, wir sehen wie eben früher bei einem Kondolenzbuch, es gibt ganz viele Beileidsbekundungen, Leute, die eben uns ihr Beileid ausgedrückt haben. Das ist jetzt für die noch völlig irrelevant und für einen selbst, wenn man jetzt sich beteiligt an dieser Diskussion, kann das eben auch einen positiven Effekt haben, aber vorausgesetzt immer, man weiß natürlich, was man tut und lässt sich nicht von dieser Informationsflut verwirren. Das ist ja eine der großen Herausforderungen, sich da auch eine individuelle Strategie zu bauen.
Und wenn es mir dann, ich sag mal, doch zu viel und zu verwirrend ist, bleibt mir am Ende als Nutzer doch nichts anderes übrig, als einfach die Timeline zu schließen?
Ja, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also wir haben ja auch häufig gehört, in der Vergangenheit war das ja ein Thema, dass Journalismus Probleme hat durch das Internet, weil jetzt gesagt wird, jeder kann sich seine Nachrichten selber bauen. Die Realität sieht aber so aus, dass Journalisten hier eine sehr wichtige Rolle einnehmen, nämlich mir auch etwas, und das wurde ja zu Beginn auch schon von Jochen Wegner gesagt, mir auch etwas zubereiten können. Also ich kann sehr aktuell dabei sein, quasi minutengenau, wenn ich das will. Ich werde ja nicht dazu gezwungen. Ich kann aber auch eben nur das Kondensat nachher lesen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich schnell überfordert Stadt bin, dann ist es doch super, wenn es jemanden gibt, der das ein bisschen sortiert und strukturiert.
Sagt Stefan Humer, Mediensoziologe in Berlin, zu den Nutzerreaktionen nach dem Absturz der Germanwings-Maschine bei D-Radio Wissen. Zusammen zu Gast mit Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, heute Abend. Ihr hört was mit Medien. Das Recherchemagazin.
Die Stunden nach einer Katastrophe, die sind eigentlich in jedem Katastrophenfall die schwierigsten. Man bezeichnet die oft ja auch als Vakuum, weil dort einfach ja noch keine neuen Fakten zu bekommen sind. Und dieses Vakuum, das wird doch immer wieder auch, ich sag mal, mit Fälschungen aufgefüllt, kann man schon so sagen.
Das haben wir beim Absturz der Germanwings-Maschine wieder erlebt. Es gab ein angebliches Video, ein angebliches Foto, beides Fakes, beides ältere Fälle, die mit diesem Absturz jetzt nichts zu tun hatten.
Konrad Weber, Journalist beim SRF in Zürich, beschäftigt sich in seinem Job regelmäßig mit der Verifikation von Online-Inhalten. Konrad, was sollten Journalisten im Katastrophenfall wie dem am Dienstag denn tun, wenn sie auf Inhalte in sozialen Medien stoßen? Was sind da so typische Handgriffe?
Sie sollten vor allem im ersten Augenblick einfach einen kühlen Kopf bewahren und nicht einfach gleich alles weiterteilen, auch nicht über die persönlichen Netzwerke, was sie überhaupt da finden. Oft ist das, was man sieht und findet, dann auch irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Wenn man irgendein Foto findet, vor allem gerade auch bei Flugzeugunglücken, da findet eigentlich immer wieder der gleiche Ablauf statt. Man hört da irgendwo auf Twitter zum Beispiel davon, dass da irgendwie etwas geschehen ist. Und dann kommt dann auch irgendwann diese erste Nachricht, hier haben wir das erste Bild von vor Ort. Und wenn man da schon nur mal irgendwie ganz rational und logisch überlegt und sich mal vielleicht Gedanken macht, kann es überhaupt sein, dass jetzt in diesem Ort überhaupt hell ist, also dass da Tag ist im Gegensatz zu der Zeitverschiebung vielleicht oder so, dann lassen sich schon sehr, sehr klare Dinge auch irgendwie ausgrenzen.
Also das ist so das Bauchgefühl, ne? Und so mit einem klaren Gedanken da dran zu gehen und dann nicht zu teilen. Gibt es Möglichkeiten, mit denen ich als Journalist, der jetzt nicht so der Verifikationsgott ist, da trotzdem irgendwie rangehen kann und ein Video, ein Foto verifizieren kann in irgendeiner Art und Weise?
Klar, es gibt noch viel mehr als nur das simple Bauchgefühl. Es gibt technische Hilfen und die werden eigentlich von Woche zu Woche mehr. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel bei Bildern gerade auch zu schauen, ob ein Bild eben wirklich neu ist oder ob es schon zig Male geteilt wurde. Es ist ja nicht der Fall, dass bei jedem Unglück eigentlich das Foto oder das Video dann bewusst gefälscht wird, sondern was viel häufiger vorkommt, ist eigentlich, dass Bilder und Inhalte, die alt sind oder in einem anderen Zusammenhang mal entstanden sind, dann plötzlich wieder auftauchen und sich Personen dann auch gerade zum Beispiel auf Twitter dann auch erhoffen, dass sie damit eine gewisse Viralität erreichen. Und da gibt es eben auch Suchmaschinen, auch zum Beispiel Google, mit denen man dann diese Bilder nachprüfen kann, ob die schon mal im Netz veröffentlicht wurden.
Gerade in diesen Katastrophensituationen, wo ja unglaublich viele Eindrücke auf einen einprasseln, gibt es da auch so eine, ich sag mal, eine Art Checkliste, mit der man tatsächlich ganz praktisch vorgehen kann?
Die eine Checkliste gibt es vielleicht nicht, aber es gibt sicher einige Indizien, die man da wirklich durchspielen kann und auch Möglichkeiten, um vorwärts zu kommen, um eben zum Beispiel auch zu überprüfen, was wird überhaupt auf diesem Bild gezeigt. Das hängt natürlich von Situation zu Situation immer wieder neu davon auch ab, was da überhaupt geschehen ist. Aber was sicher sehr wichtig ist, ist in erster Linie mal überhaupt zu schauen, wer hat das geteilt, diesen Inhalt, dann direkt auch mit dieser Person Kontakt aufzunehmen, um überhaupt die Hintergründe dieser Aufnahme zu klären. Und dann kann man natürlich die ganze technische Verifikation übernehmen, dass man eben zum Beispiel überprüft, wann wurde dieses Bild aufgenommen, in welchem Zusammenhang. Man kann gerade auch bei Smartphone-Bildern, die mit einem iPhone zum Beispiel aufgenommen wurden, kann man auch überprüfen, an welchem Standort die aufgenommen wurden. Also all diese kleinen Kniffs, die helfen einem dann, ein besseres Bild mit diesen Puzzlestücken zusammenzusetzen.
Sagt Konrad Weber, Journalist beim SRF in Zürich, zur Verifikation von Online-Inhalten. Den Link zu seiner Website mit Tipps zum Verifizieren findet ihr auch bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Was mit Medien? Das Social Media Magazin.
Todesstern Facebook, so hat das Blog Lousy Pennies schon vor ein paar Monaten getitelt, als es um die Frage ging, was passiert eigentlich, wenn Facebook hingeht und in Zukunft Inhalte bevorzugt, die direkt bei Facebook selbst gepostet werden. Also Medieninhalte vor allen Dingen, Artikel, das, was wir als Journalisten bisher auf unseren Websites eben veröffentlichen. Was ist, wenn Facebook eben diese Inhalte, ja, die nativ bei Facebook eingestellt werden, mehr Menschen anzeigt als normale Links zu den Medienwebsites?
Das ist eine Situation, vor der viele Schiss haben. Also Facebook stellt uns, sagen wir mal, so ein Content-Management-System bereit, schön shiny. Es wird riesigen Spaß machen, dort Artikel zu veröffentlichen. In deren Umfeld stellt Facebook Werbung rein, so das Google-Modell, sag ich mal, und knapst sich davon, wie viel Prozent ab, Herr Pähler?
Ich sag mal 30?
30? Ja, auch komm, 30% ab.
Das lohnt sich doch für beide dann.
Und diese Woche kam raus, es gibt konkrete Verhandlungen zu einem solchen Modell. Unter anderem mit der New York Times angeblich, die selbst darüber berichtet hat. Mit Anbietern auch wie BuzzFeed, National Geographic in den USA, die diese Inhalte dann vielleicht bald bei Facebook selbst reinstellen könnten. Heute Abend ist Jochen Wegner bei uns zu Gast, Chefredakteur von Zeit Online. Macht Ihnen das Angst?
Nee, das macht mir keine Angst, aber ich nehme es mit großem Interesse und auch ein bisschen Besorgnis zur Kenntnis, genau aus den Gründen, die Sie gerade schon genannt hatten. Das ist nicht neu, ja, das gab es immer wieder. Das ist eigentlich das ganze Netz und auch die Zeit, bevor man in Deutschland wusste, was das Internet ist, war schon davon geprägt, dass es immer neue Formen gab, wie Medien Reichweite bekommen, sei es über CompuServe damals oder was es dann gab, es diese Portale MSN und Yahoo und so. Und immer wieder gab es die genau selbe Debatte. Es gibt ein neues Ding, das Journalisten Reichweite verschafft. Und jedes Mal hat sich der Journalismus da auch ein bisschen verändert dadurch. Er tut es jetzt gerade wieder auf eine sehr radikale Weise zum Teil. Es gab vor ein, zwei Wochen auf der South by Southwest, einer Konferenz in Texas, hat der Gründer von BuzzFeed ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, man müsse viel mehr in Facebook direkt publizieren. Ich war zwei Tage davor witzigerweise bei der New York Times, wo es schon das Gerücht gab, dass Facebook hart daran arbeitet, diese Inhalte zu sich zu bekommen. Und jetzt ist es öffentlich und ich habe mir schon damals gedacht, ob das gut geht, ist das wirklich in jedem Punkt gut für den Journalismus, weil natürlich geben wir, wenn wir das tun, wenn wir für die Timeline, für den Feed produzieren, geben wir wieder Kontrolle ab.
Wenn man jetzt nochmal, Sie hatten CompuServe genannt, AOL ist vielleicht auch so ein Beispiel, ja. Das sind Anbieter, die ja aber auch bei weitem nicht so viele Nutzer und ich sag mal auch eine so große Macht hatten, wie Facebook sie heute hat, also sehen Sie da die Medien überhaupt an so einem Hebel, der lang genug ist, um da mit Facebook auf Augenhöhe zu verhandeln? Ist das nicht doch vielleicht eher der Pakt mit dem Teufel, den man da eingeht?
Naja, Facebook, also ich glaube tatsächlich, dass diese Verschwörungstheorien, die wir natürlich sofort haben, nur zu einem ganz kleinen Teil, wenn überhaupt, zutreffen. Ich glaube nicht, dass Facebook daran arbeitet, Medien überflüssig zu machen oder alle zu sich zu holen. Die optimieren ihr Geschäft. Und insofern wir sozusagen dafür wichtig sind, spielen wir eine Rolle. Umgekehrt spielt Facebook für uns zum Beispiel eine wachsende Rolle. Es war so, dass Facebook vor einem Jahr in den USA und ich würde mal sagen vor einem Dreivierteljahr in Deutschland angefangen hat, für Medien ganz aktiv den Traffic-Hahn aufzudrehen. Wir hatten damals, bevor das losging, naja, 2-3% Traffic von Facebook. Jetzt bewegen wir uns irgendwo bei 10%. Das ist tatsächlich eine relevante Größe, ist aber keine überlebenswichtige Größe. Für BuzzFeed sieht das schon wieder anders aus. Für Upworthy, das ist ein Medium, das sozusagen nur mit dem Zweck gegründet wurde, über Facebook zu funktionieren, sieht das schon wieder anders aus. Die sind bei 60, 70, 80% ihrer Reichweite und natürlich auf eine völlig andere Weise davon abhängig. Aber das gab es alles schon mal. Früher war es halt Google. Google ist für uns immer noch eine sehr große Quelle und was uns so ein bisschen entspannt ist, die größte Quelle sind wir selbst. Wir haben 60, 70% unserer Nutzer kommen einfach, weil es uns gibt und die benutzen weder Google noch Facebook.
Jetzt ist dieses Thema ja eins, über das man schon eigentlich eine ganze Zeit spricht. Jetzt ist es in diesen Tagen nochmal ganz konkret geworden, auch weil die Verhandlungen mit den US-Medien bekannt geworden sind. Was glauben Sie, wann wird das tatsächlich Realität und kommt auch zu uns nach Deutschland? Also wann werden beispielsweise auch Sie bei Zeit Online sich mit dieser Frage ganz konkret auseinandersetzen müssen, ob Sie da mitmachen?
Bin ganz gespannt. Wir diskutieren es tatsächlich schon seit, also bevor das jetzt öffentlich bekannt wurde, weil wir von den US-Kollegen das gehört hatten. Da gab es so eine, hatte ich gehört, das ist ein Gerücht, also vielleicht ist es auch nicht so, es wurde aber jetzt in ein, zwei Geschichten beim Atlantic und auch in der New York Times nochmal erwähnt. Es gibt auch so eine Art Allianz in den USA, die eigentlich vereinbart hatte, kollektiv das nicht mitzumachen. Und mir scheint es so, als sei die New York Times ausgeschert. Wir sind noch nicht angesprochen worden. Angeblich soll das in wenigen Monaten im USA als Test starten. Ich finde es auch nicht in jedem Fall falsch, je nachdem, wie so ein Deal aussieht. Natürlich ist es so, dass wir auch heute schon damit rumspielen, zum Beispiel eigene Videos für Facebook zu produzieren. Wir würden aber nicht unseren kompletten Journalismus auf Facebook stattfinden lassen. Das gibt es aber auch. Also es gibt ganz tolle Medien. Es gibt zum Beispiel von Al Jazeera ein so eine Art Jugendkanal, AJ Plus, der quasi komplett in den sozialen Medien aufgeht. Es gibt immer mehr Modelle, die darauf verzichten, überhaupt noch so eine Art Website zu betreiben. Das ist eine große Debatte im Moment, gerade bei den Neugründungen. Und das finde ich schon gefährlich.
Sagt Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online bei Was mit Medien. Danke fürs Dagewesensein heute.
Gerne.
Was mit Medien? Das Facebook-Magazin.
Wir bleiben beim Todesstern Facebook, bei dieser Wahnsinnsmaschine. Jochen Wegner hat eben schon so ein bisschen geerdet, was das Journalistische angeht. Diese Woche aber noch ein großer, weiterer, wichtiger Facebook-Termin zusätzlich. Nämlich die F8, die jährliche Entwicklerkonferenz in den USA. Und wer war natürlich da?
Britta.
Britta Wedeling, Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley. Hallo.
Guten Tag. Ja, ich melde mich hier direkt von der Konferenz. Links rauscht noch ein wenig das Wasser und rechts laufen die Facebook-Fans das Kai entlang. Es ist ein ganz malerischer Ort, an den Facebook dieses Jahr geladen hat. Ein ehemaliger Militärstützpunkt hier mitten in San Francisco. Gestern ging es ja tatsächlich schon ein bisschen um die Themen, die Facebook gerade beschäftigen. Vor allen Dingen der Messenger, der jetzt ausgebaut wird, sowie auch die neuen Bezahlfunktionen, die das Ganze mit sich bringt und die Möglichkeit für Firmen direkt mit ihren Kunden über den Messenger zu sprechen. Heute ging es vor allen Dingen um Virtual Reality und um Oculus Rift. Das ist ja die Firma, die Facebook vergangenes Jahr gekauft hat und die noch ein bisschen weiter geht als das, was in den letzten Tagen schon debattiert wurde, nämlich dass Facebook versucht, die Nutzer sehr stark im eigenen Universum zu halten. Oculus Rift wird das Tool sein, mit dem Facebook nicht nur die Realität abbildet, sondern Realitäten schaffen will.
Was läuft denn da für ein Tier neben dir rum, Ritter?
Das sind hier die Möwen. Ich sage, das ist total malerisch. Die Möwen schreien hier und das Wasser rauscht. Ganz, ganz malerisch hier.
Sag mal, kann man sagen, Facebook richtet sich jetzt damit so auf die nächste Stufe ein, nämlich Internet der Dinge? Habe ich heute so gelesen als Interpretation?
Also ich glaube, man sollte jetzt nicht zu viel reininterpretieren in diese neue Technologie. Also das Ganze hat natürlich ein bisschen was von einem Taschenspielertrick. Der Manager von Oculus Rift, der heute die neuen Technologien vorgestellt hat, hat mit Hilfe verschiedener Zaubertricks versucht, den Leuten so ein bisschen darzustellen, wie man das Gehirn austricksen kann. Das ist alles keine große Neuigkeit und bis die Technologie so weit ist, dass sie tatsächlich auch reibungslos funktioniert, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber grundsätzlich, ich habe das gestern mal hier ausgeführt auf der Konferenz, sind da schon interessante Effekte, die das erzielt, wenn man dann mit dem Headset auf und Kopfhörern auf dort steht am Abgrund und das Programm einem tatsächlich den Eindruck entwickelt, als würde man da gleich runterfallen. Das sind schon ziemlich reale Situationen, in die man da gerät.
Wir haben eben gehört im Gespräch mit Jochen Wegner von Zeit Online, da haben wir über die Pläne von Facebook gesprochen, Inhalte, journalistische Inhalte ins eigene Netz zu holen und auch ja nativ dort anzubieten. Spielt das eine Rolle?
Also natürlich versucht Facebook das anders zu kommunizieren, als natürlich das aus journalistischer Sicht gesehen wird. Natürlich muss man das kritisch sehen. Ich glaube, das ist auch völlig klar und das haben sich auch viele Leute schon geäußert dazu, dass man eben nicht Facebook jetzt die Auswahl der Inhalte überlassen sollte, die dort von journalistischer Seite gepostet werden. Ich glaube, das ist aber nur ein Teil dessen, was Facebook vorhat. Die Medien spielen da nur eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, es geht eher darum, ein ganzes Universum aufzubauen, dass der Nutzer dann nicht mehr verlassen muss, dass zum einen aus den Medien besteht, die er konsumiert, zum anderen aus den Dingen, die er über den Messenger demnächst kaufen kann. Die Kommunikation, die er mit seinen Freunden hat und mit Oculus Rift eben tatsächlich auch tatsächlich eigene Erlebnisse dann auch erschaffen werden. Das ist so ein bisschen so wie bei Kafka im Schloss, ja, wo dann der Nutzer in die Situation gerät, dass er die ganze Zeit danach sucht, ins Schloss reinzukommen und am Ende des Buchs dann erfährt, dass er sich die ganze Zeit im Schloss aufgehalten hat.
Wir sind so froh, dass du wahres Bildungsradio mit uns machst.
Ach.
Britta, vielen lieben Dank.
Hurra.
Grüße. Bis dann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und Herr Pähler, was haben wir heute gelernt?
Wir haben viel gelernt. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass Durchatmen hilft, dass auch sich sortieren hilft und vorbereitet sein auf so schwierige Situationen und eben nicht auf alles reinzufallen. Also das fand ich nochmal wichtig, so zu hören. Also fand ich schönen Ansatz heute, da so rüber zu sprechen. Es hilft mir. Ich sehe ein bisschen klarer als noch vor 60 Minuten.
Oder zumindest ist man so ein bisschen geerdeter.
Mhm.
Viele Fragen, die da immer noch offen sind. Das wird uns bestimmt auch noch weiter beschäftigen. Aber für heute sind wir erstmal durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.